Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
Einen wunderschönen Sonntagmorgen, auch von meiner Seite. Ich habe euch mal so heute Morgen ein bisschen beobachtet und zum einen, ich sehe lauter ausgeschlafene Gesichter heute Morgen. Hey, die Stunde hat gut getan, oder? Wegen mir könnten wir es jeden Sonntag umstellen, die Stunde. Würden wir uns irgendwann zum Nachtgottesdienst dann hier treffen wahrscheinlich. Aber was für einen schönen Sonntagmorgen. Und es gibt keinen besseren Platz, als Teil der Familie Gottes zu sein. Mich fasziniert das jeden Sonntag, mache ich mir das manchmal bewusst so, hey, die Australier, die haben ihren Gottesdienst schon längst hinter sich. Die Sonne ist weitergezogen, jetzt sind wir dran. Heute Abend kommt Amerika, Nordamerika, Südamerika noch dran. Auf der ganzen Welt gibt es Millionen von Menschen, die das gleiche erlebt haben wie du und ich. Und diesen Hunger nach Gott haben, diese Leidenschaft für Jesus haben, für sein Reich. Und Gottesdienst ist eine gute Tradition. Die pflegen die Christen schon seit über 2000 Jahren. Und hey, ich habe mich gefreut auf diesen Tag, auf euch und auf diesen Gottesdienst. Ihr habt euch schon begrüßt. Ich möchte es noch einmal von hier vorne machen mit Maranatha. Maranatha. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Was ist denn das? Es ist Hebräisch. So Hebräisch im Hebräischen. Gibt es verschiedene Grußformeln, Shalom, das kennen die meisten wahrscheinlich, wenn du schon mal in Israel warst, begegnet es dir auf Schritt und Tritt, Shalom. Shalom heißt Friede, Friede Gottes sei mit dir. Maranatha ist ein zweiter Begriff, der von den ersten Christen leidenschaftlich, freudig gebraucht wurde. Und Maranatha bedeutet, Jesus kommt wieder. Also stellt euch mal so die ersten Christen, Apostelgeschichte vor, die treffen sich sonntags irgendwo, vielleicht in der Höhle, Verfolgung hatte begonnen und treffen sich in der Höhle, feiern Gottesdienst und die sehen sich und die sagen nicht, grüß Gott, Servus oder sonst wie, sondern Maranatha, Maranatha. Können wir das heute Morgen auch nochmal probieren? So nochmal umdrehen, nach vorne, hinten und sag dieser Person doch mal mit einem Lächeln, Maranatha, Jesus kommt bald, Jesus kommt wieder. Jawohl. Ich hab's auf dem Herzen, heute und auch nächsten Sonntag so über das Thema Leben in der Endzeit zu predigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Nachrichten schaue, dann beschäftigt mich unsere Situation, die wir haben auf dieser Welt. Krieg, es gibt so viel Krieg, es gibt so viel Not auf dieser Welt und dann dieser Terroranschlag am 7. Oktober und jedes Mal, wenn Israel in den Schlagzeilen erscheint, dann rüttelt's mich wach, dann bin ich voll auf dem Plan und bin wieder bei diesem Thema, leben wir in der Endzeit und ich möchte ja sagen, jawohl, wir leben in der Endzeit. Und das schon seit 2000 Jahren leben wir in der Endzeit, wo wir Christen darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Das Beste kommt noch. Und so möchte ich heute Morgen dieses Thema mal angehen und nächste Woche machen wir Fortsetzungen. Es gibt kein faszinierenderes Buch in der Literatur, Weltgeschichte als deine Bibel. Weißt du das? Diese Bibel ist immer noch ein Bestseller, am meistverkaufte, meist neu aufgelegte das Buch, das es überhaupt gibt, ist die Bibel. Und die Bibel ist ein Buch, wo Gott zurückspult. Also wir können nicht zurückspulen, war eine geniale Einleitung. Aber Gott, unser Gott, er kann zurückspulen und er kann zurück in die Geschichte uns schauen lassen. Und In diesem Buch zeigt uns Gott, dass er der Schöpfer, dass er der Anfang dieser Welt ist. So, es gibt viele Theorien über den Ursprung dieser Erde, und Wissenschaft macht sich Gedanken und bringt Bücher hervor darüber. Das bleibt Theorie. Dieses Buch beginnt damit, Gott schuf. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Damit beginnt dieses Buch mit dieser steilen Aussage, dass Gott der Schöpfer dieser Erde ist. Und wenn du dann weiterspulst in diesem Buch, dann landest du irgendwann bei 1. Mose Kapitel 12, und es ist diese Geschichte von Abraham. Abraham, zu dem Gott sprach. Wir haben einen Gott, der redet, auch zu uns Menschen. Und er hat es immer wieder getan in der Geschichte des Volkes Gottes. Und wir sehen in diesem Kapitel, wie Gott zu Abraham spricht in 1. Mose Kapitel 12. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Gott verheißt hier Abraham seinen Segen, und dieser Segen, der zeigt sich im Leben Abrahams und in dieser Entwicklung von dieser Geschichte, in diesem Volk Israel. Du wirst einen Sohn bekommen. Und da kam dieser Isaak, und diese Geschichte des Volkes Israel begann mit diesem Abraham. Bis zum heutigen Tag existiert dieses Volk Israel. Viele andere Völker sind gekommen, sind gegangen und haben heute keine Relevanz mehr. Aber das Volk Israel hat bis heute in ihrer zerstörten Geschichte oft auch, bis heute noch eine Relevanz in unserer Welt. Es geht um dieses Volk Israel in diesem Segen. Es geht um ein Land. Ich werde dir ein Land zeigen, wo ich dich hinführen möchte. Und Abraham macht sich auf den Weg. Und ein paar Jahre später finden wir das Volk Israel, wie es vor diesem Land steht und wie Josua dieses Land einnimmt. Und ein Staat Israel entsteht durch das Volk Israel, dort in diesem Gebiet vom Land Kanaan. Und dann noch der dritte Teil in diesem Segen: Durch dich sollen alle Nationen auf dieser Erde gesegnet werden. Und dieser Segen für alle Nationen, das ist eine Prophetie auf den Messias, der kommen wird zur Rettung für die ganze Erde, für diese ganze Welt. Und Jesus ist gekommen aus diesem Volk Israel. Jesus, er war Jude. Und er kam als Retter und hat Rettung geschaffen durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, durch das Leben, das er uns anbietet in der Verbindung mit ihm, geschieht diese Rettung und dieser Segen. Und ich möchte, dass ihr mal diesen Dreiklang einfach vor Augen haltet. Volk Israel, Land Israel und Jesus. Das ist der Kern von diesem Segen, den Gott über Abraham ausgesprochen hat. Und wenn du dir jetzt Weltgeschichte anschaust, wenn du dir die heutige Situation wieder anschaust, dann stellst du fest, der Feind, es gibt irgendetwas, und wir wissen, was dieses Etwas ist. Es ist der Feind, es ist der Teufel. Er versucht genau diesen Segen immer und immer wieder zu attackieren. Es geht gegen das Volk Israel. Es geht gegen das Land Israel. Und es geht letztendlich gegen Jesus auf dieser Welt. Das ist das Programm dieses Feindes, dieses Diabolos, dieses Durcheinanderbringers, dass er diesen Segen attackiert und an diesem Segen immer wieder dran rütteln will und zu Fall bringen will. Und wenn du dir den Islam mal anschaust, Islam 610 hat Mohammed angefangen, so die islamische Religion zu stiften, mit Gewalt vor allem, mit Terror, mit Unterdrückung. Und im Kern vom Islam wird genau dieser Segen angegriffen. Nämlich nicht Isaak ist der verheißene Sohn, den Gott verheißen hat, sondern Ismael ist es. Dann dieses Land, Kanaan, es gehört nicht den Israeliten, es gehört den Arabern, es gehört den Moslems, dieses Land. Und der Segen für die Welt sieht der Islam nicht in Jesus, sondern im Koran, im Propheten Mohammed, da liegt der Segen für den Islam drin begründet. Und es läuft konträr gegen diesen Segen. Da stürmt der Teufel immer wieder an, um diesen Segen zu zerstören und diese Welt sich untertan zu machen und zugrunde zu richten. Die Bibel ist ein Geschichtsbuch. Die Bibel ist aber auch ein prophetisches Buch. Wir haben uns jetzt einen Teil dieser Geschichte angeschaut, wo mit Abraham beginnt. Wenn du in die Bibel hineinschaust, stellst du fest, es ist auch ein prophetisches Buch. Es gibt 735 Prophetien in der Bibel. Das sind ein Viertel aller Verse in der Bibel beinhalten Prophetie. Und 596 dieser 735 Prophetien haben sich bereits erfüllt. Das sind 81%, die sich erfüllt haben. Und wenn du dir das durch den Kopf gehen lässt, dann stellst du fest, manche Prophetien, die wurden hunderte von Jahren vor ihrer Erfüllung ausgesprochen und haben sich 100% erfüllt. Allein auf die Person Jesus im Alten Testament findest du hunderte von Prophetien und jede einzelne dieser Prophetie hat sich im Leben von Jesus erfüllt und 81% haben sich 100% erfüllt. Am Jahresende kommt immer in den Nachrichten so eine Sparte, was haben die Astrologen uns 2023 verkündet. Ist euch das auch schon aufgefallen? Und dann kommt immer raus, die lagen voll daneben. Die lagen voll daneben. Da gab's keinen Volltreffer bei all diesen modernen Astrologen und dieser Markt boomt in unserer Gesellschaft, boomt in unserer Welt. Und ich verstehe nicht, warum Menschen ihr Leben danach ausrichten, nach dem Horoskop, nach Wahrsagern, nach Kartenlesern. Warum richten Menschen ihr Leben danach aus? Allein schon, wenn es um die Treffsicherheit geht, das ist nichts wert. Und nicht nur das, sondern hey, dahinter steckt Verführung der Menschheit. Die Bibel hat zu 100% Erfüllung in ihren Prophetien. Was noch übrig bleibt, sind 19%, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind. 19% von Prophetien, wo wir noch drauf warten, geschieht es nicht. Ich für meinen Teil, ich vertraue. Ich vertraue darauf, weil all die 81%, 100% Trefferquote haben, glaube ich auch, dass diese 19%, die noch ausstehen, in Erfüllung kommen. Und diese 19%, da geht's vor allem um die Wiederkunft von Jesus Christus. Maranatha, Jesus kommt bald. Das ist Kern von biblischer Prophetie. Es hat sich bis jetzt noch nicht erfüllt, aber diese Prophetie steht aus. Und für uns Christen ist es Teil des Evangeliums, ihr lieben Freunde. Die Bibel schreibt davon nicht, um uns Angst zu machen, damit wir mit Sorgen beladen durch diese Erde gehen, sondern die Bibel verkündigt uns diese Wiederkunft Jesu mit dieser Hoffnung, die dahinter steckt. Und das Evangelium besteht nicht nur darin, dass Jesus gekommen ist, gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass es ewiges Leben gibt, sondern Teil unseres Evangeliums, der frohen Botschaft ist, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und ich möchte euch mal mit hineinnehmen in eine Stelle im Neuen Testament, Matthäus Kapitel 24. Du findest da die Endzeitreden von Jesus. Und Jesus, er sitzt auf dem Ölberg mit seinen Jüngern. Sie schauen auf Jerusalem herab. Damals noch gab es keinen Felsendom, keine Al-Aqsa-Moschee, sondern da stand der Tempel von Herodes. gebaut, erneuert in all seiner Pracht. Und Jesus sitzt mit seinen Jüngern auf diesem Ölberg und die Jünger fragen ihn in Vers 3, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Jesus hatte darüber gesprochen, dass dieser Tempel zerstört werden wird, dass kein Stein auf dem anderen mehr bleiben wird. Und dann kommt diese Frage der Jünger, wann wird das Weltende kommen und was werden die Zeichen deiner Wiederkunft sein? Unterstreich mal bitte zwei Dinge hier in diesem Vers. Zum einen, es gibt ein Weltende. Die Bibel spricht von einem Ende dieser Welt. Und wieder, für uns Christen ist es kein Weltuntergang. Weltuntergangsstimmung. Darum geht's nicht im Evangelium, sondern wenn diese Welt zugrunde geht, dann zeigt uns Jesus an diesem Punkt, oder die Bibel macht uns diese Hoffnung, dass all dieses Leid, all diese Katastrophen, all dieser Schmerz, er wird eines Tages keine Rolle mehr spielen. Weil Jesus das Ende setzen wird für den Weltlauf dieser Zeit. Und Jesus, das Zweite ist, die Zeichen der Zeit. Und da spricht Jesus dann in diesem Kapitel 24 über verschiedene Zeichen. Und ich möchte so in einem Schnelldurchgang dir vier Kategorien mal benennen, die du in diesem Text findest. Letztes Jahr habe ich eine Predigt über Matthäus 24 gehalten. Deshalb werde ich das jetzt nur streifen. Und ich habe heute eine andere Zielgerade, wo ich hin möchte. Aber ganz kurz im Schnelldurchlauf, so diese vier Kategorien, die uns Jesus in Matthäus 24 zeigt, wie, was Zeichen der Zeit, dass es auf ein Ende zugeht, für uns sind und bedeuten. Und die erste Kategorie, das sind so Katastrophen dieser Welt. Die Bibel spricht an der Stelle von Kriegen, von Hungersnöten, von Erdbeben, von Seuchen. Und ihr lieben Geschwister, hey, wir dürfen nicht nur Nachrichten schauen, sondern wir müssen auch in die Bibel reinschauen. Und die Bibel, sie zeigt uns genau all das, was in unseren Nachrichten immer wieder Thema ist. Kriege. Es gab schon immer Kriege auf dieser Welt. Es gab kein Jahrzehnt in der Weltgeschichte, wo es keinen Krieg gab, sondern Krieg hat schon immer eine Rolle gespielt. Aber die Ausmaße von Krieg, die Gewalt in diesem Krieg, die Entwicklung an Technik, an Massenvernichtungswaffen, die hat so zugenommen. Es ist katastrophal, wie unsere Nationen aufgerüstet sind, bis hin zu den Atombomben. Und die Bibel spricht von Kriegen. Die Bibel spricht von Hungersnöten. Und ich habe auch da mal wieder recherchiert, aktuell gibt es 735 Millionen Menschen, die aktuell hungern. Das sind etwa 9% der Weltbevölkerung oder jeder 11. Mensch. Wir leben in einer Zeit der Technologie, der Technik. Wenn ich bei unserer Ernte in Deutschland unterwegs bin auf meinem Fahrrad und ich einen Traktor sehe, da sitzt ein Mann mit einem Traktor, mit einem Mähdrescher und da wird ein Riesenfeld abgeerntet. Und ich frage mich oft, wie kann es sein, dass wir auf unserer Welt in unserer heutigen Zeit immer noch mit Hungersnot zu kämpfen haben? Immer noch es Menschen gibt, die wegen Hunger sterben. Ist katastrophal und die Bibel spricht darüber. Erdbeben, dieses Jahr gab es auch wieder Erdbeben, Türkei, Afghanistan. So, das gab es schon immer auf unserer Erde, aber Jesus spricht hier von Wehen, dass es sein wird wie Wehen, die zunehmen und in ihrer Intensität und in ihrer Zeitspanne, wo sie auf sich warten lassen, immer kürzer werden. Davon spricht Jesus in diesem Kapitel. Ein zweites Kennzeichen, Muster, wo man hier in Kapitel 24 feststellen kann, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu. Was ist mit der Gemeinde Jesu in der Endzeit los? Und die Bibel spricht von Verführung an dieser Stelle hier. Sie spricht von Verfolgung. Sie spricht davon, dass in vielen die Liebe erkalten wird. Und das sind Zeichen der Endzeit. Das Christentum ist das meistverfolgte, die meistverfolgte Religion auf dieser Erde. Wir Christen, hier in Deutschland, wir haben Religionsfreiheit, wir freuen uns darüber, aber in anderen Teilen unserer Welt, da herrscht immer noch Christenverfolgung. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen von China, dass China wieder angefangen hat, vermehrt das Auge auf die Christen zu lenken. Weil für Chinesen so das Christentum westgesteuert scheint. So Amerika, Europa, der Westen, das ist so das Christentum in den Nationen. Gott sei Dank ist es nicht westlich gesteuert, das Christentum, sondern es wird von Jesus und seinem Heiligen Geist gesteuert. Und in China, trotz Verfolgung, gibt es über 100 Millionen Christen. Ich habe gelesen einen Bericht von Hu, der Christ ist und der diesen Juni in den Gottesdienst ging. Der Gottesdienst hatte begonnen und auf einmal wurde er gestürmt von der Polizei. Und alle wurden rausgeführt. Und die Christen treffen sich wieder in den Höhlen, stand in diesem Bericht, um nicht irgendwie diesen staatlichen Willkür, Repressalien ausgesetzt zu sein. Und Verfolgung hat da auch wieder zugenommen. Die Liebe wird erkalten. Das ist etwas, was den Westen vor allem auch getroffen hat und wir erkennen können. Ich habe in den Nachrichten gelesen, dass 2022 über 900.000 Menschen die katholische und evangelische Kirche verlassen haben. Das ist ein Zahlenrückgang und du weißt nicht, hey, sind das echte Christen gewesen? Wahrscheinlich nicht, sondern das waren irgendwie Kirchenchristen, die die Schnauze voll haben von ihrer Kirche und deshalb den Austritt vollzogen haben, aber die Liebe wird erkalten. Und wir stellen das fest, auch im Freikirchenlager, Freikirchen sind geschrumpft zum Teil, sind weniger geworden, weil die Liebe erkaltet. Ein drittes Kennzeichen, das in Matthäus 24 hier noch mitbringt, ist, dass das Evangelium verkündigt wird in allen Nationen, unter allen Völkern. Das ist etwas, wo stattfindet, wo aktuell wir dran sind, das Christentum dran ist und wir haben es immer noch nicht geschafft, aber auch das ist ein Kennzeichen von der Gemeinde Jesu. Sie gibt nicht auf, sie verkündigt das Evangelium und die Welt wird erreicht werden. Eine dritte Kategorie, die Jesus beleuchtet in diesem Kapitel 24, ist das Volk Israel. Und ich habe euch vorhin schon gesagt, jedes Mal, so wenn das Volk Israel Thema ist in den Nachrichten, dann rüttelt es mich wach, weil dieses Volk Israel Gottes Zeiger an der Weltenuhr für mich bedeutet. Gott schreibt mit diesem Volk Geschichte bis auf den heutigen Tag. Und es gab 70 nach Christus diese Zerstörung des Tempels, das Jesus vorhergesagt hatte, vollzog sich 70 nach Christus und Juden wurden verschleppt. Die Römer gründeten einen Staat Palästina und Juden wurden überall in der Welt verstreut. Es gab noch Juden, die auch in Israel lebten, aber für Hunderte von Jahren war dieses Volk von der Landkarte verschwunden. Und Gott ist ein Gott, der Geschichte schreibt mit dem Volk Israel. Jesaja 44 Vers 21, da sagt die Bibel, Israel, ich vergesse dich nicht. Halleluja, Gott hat Israel nicht vergessen. Zacharia Kapitel 8, da spricht die Bibel über die Rückkehr des Volkes Israels. So spricht der Herr Zebaoth, siehe, ich will mein Volk aus dem Morgenland und Abendland heimholen und will sie in Jerusalem wohnen lassen. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein in Wahrheit und Gerechtigkeit. Und hier gibt es jetzt Menschen heute Morgen, die diese Prophetie erfüllt gesehen bekommen haben. Nämlich 1948 geschah dieses Wunder, dass der Staat Israel wieder in Existenz kam. Und wir sind eine Generation, die wieder mit dem Staat Israel konfrontiert sind. Die Bibel geht weiter in Bezug auf dem Volk Israel, dass Israel zum Taumelkelch Jerusalem, Zacharia Kapitel 12, Vers 2, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Und das ist wieder eine Prophetie, wo die Bibel vorspult, uns vor Augen malt, wie es am Ende sein wird. Israel, Jerusalem wird ein Laststein. Alle Völker werden sich darüber aufregen und es wird ein Problem sein und man versucht dieses Problem zu lösen und Frieden zu schaffen und man schafft es nicht und letztendlich zeigt uns die Bibel, dass es zum großen Showdown kommen wird dort unten in dieser Region, bevor Jesus wiederkommt. Das Volk Israel ist ein Zeichen, auf das wir achten können, auf das wir achten sollen. Und dann gibt es noch eine vierte Kategorie. Und wenn das stattfindet, dann wird es ganz schnell gehen. Davon bin ich überzeugt. Die Bibel spricht hier in Kapitel 24, dass Sonne, Mond verfinstert wird, dass es auf einmal dunkel wird. Und wenn du schon mal irgendwo in einem Kino warst oder im Musical warst oder in einer perfektionierten Show warst, dann kennst du vielleicht diesen Moment, so man ist noch am Lachen, am Reden miteinander, sitzt da auf seinem Stuhl und auf einmal wird's dunkel. Pumpf. Und jeder weiß, oh, jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Und auf einmal geht ein Spot an und auf der Bühne beginnt das Schauspiel, beginnt das Video. Und die Bibel berichtet uns, dass Sonne, Mond, dass Sterne auf einmal ihren Glanz verlieren und zack, bumm. Und dann sagt die Bibel, dass Jesus kommt wie ein Blitz. Und ich glaube das, ihr lieben Geschwister. Ich glaube an Jesus Christus, dass er für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Er hat mein Leben verändert. Ich glaube, dass er für uns einen Platz bereit hat im Himmel für alle, die an ihn glauben. Und genau so glaube ich auch, dass er wiederkommen wird wie ein Blitz und die ganze Menschheit wird es mitbekommen und wird es erfahren, dass Jesus wiederkommt. Und ich möchte damit keine Angst verbreiten, weil das ist nicht die Intention, wo Jesus hatte und wo wir Christen auch nicht zu haben brauchen. Wir zenieren keine Weltuntergangsstimmung, sondern wir verkündigen eine frohe Botschaft. Eine frohe Botschaft, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Dass Gott am Ende es gut hinbekommen wird. Aber bis dahin ist es wichtig, dass wir Christen in der Erwartung sind, Jesus, er kommt bald. Und ich möchte jetzt einen Schwenk machen in meiner Predigt hin nochmal zu den ersten Christen. Die ersten Christen hörten diese Prophezeiung von Jesus. Und wenn du ins Neue Testament hineinschaust, dann stellst du fest, die Jahre vergingen. Diese Erwartung der Wiederkunft Jesu war bei den ersten Christen so groß in Jerusalem, können wir lesen, sie verkauften alle ihre Güter. Die verkauften ihre Güter, sie teilten miteinander und guckten, dass den Armen geholfen wird. Und hey, was für eine Leidenschaft und was für eine Motivation bei den ersten Christen zu finden war. Aber Jesus ließ auf sich warten. Und dann finden wir in den pastoralen Briefen von Paulus zum Beispiel, dass er anfing, für die armen Christen in Jerusalem zu sammeln. Ihr lieben Geschwister, wir müssen nicht alles verkaufen, weil wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Die erste Gemeinde hat in der Art reagiert. Du findest dieses Beispiel nicht mehr dann in den anderen Gemeinden. Du findest eben dann diesen Punkt, dass die anderen Gemeinden Geld sammelten für die armen Christen in Jerusalem. Die hatten alles verkauft, die hatten alles verschenkt und auf einmal hatten sie nichts mehr, waren arme Schlucker, waren angewiesen auf andere Gemeinden außerhalb von Jerusalem. Martin Luther hat gesagt, wenn Jesus morgen kommt, dann würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Und ihr lieben Geschwister, wir müssen nicht in Panik geraten, sondern vernünftig unterwegs sein. So diese ersten Christen, sie glaubten an diese Wiederkunft Jesu, hatten eine Leidenschaft, eine ganz starke Erwartung. Wir sind die Generation, die das erleben wird. Und wenn du dann in 1. Thessalonicher reinschaust, 1. Thessalonicher Kapitel 4, da spricht Paulus darüber, dass Menschen, Christen, verstorben sind. Ja, was ist jetzt mit dieser Verheißung? Jesus, du kommst doch wieder. Und wir sind doch die Generation, die das noch erleben wird. Und jetzt ist mein Vater gestorben, jetzt ist meine Mutter gestorben. Mein Onkel, meine Schwester, als nächster bin ich wahrscheinlich dran und du bist immer noch nicht gekommen. Und Paulus greift dieses Thema genau auf in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Da geht's um die Verstorbenen. Und die Antwort von Paulus an die Thessalonicher ist, hey, jawohl, auch wir Christen können sterben, bevor Jesus wiederkommt. Es kann auch auf sich warten lassen. Weil Gott nicht will, dass Menschen verloren gehen. Das ist der einzige Grund, warum er noch zögert. Und wenn Christen sterben, in Kapitel 4 greift Paulus dieses Thema auf, dann trauern die Zurückgebliebenen nicht, wie die Welt trauert. Es ist aus und vorbei und da fehlt noch was in meiner Familie und hätte er nicht noch länger leben können, mein Mann oder meine Frau oder meine Mutter. Und Paulus sagt, wir trauern anders. Wir trauern mit einer lebendigen Hoffnung. Diese Menschen, die gestorben sind, die haben das Ziel des Glaubens erreicht. Das Ziel des Glaubens ist nicht, hier auf dieser Erde Wurzeln zu schlagen. Unser Zuhause ist nicht hier in Crailsheim, unser Zuhause ist der Himmel. Und diese Christen haben das Ziel erreicht. Und dann am Ende von Kapitel 4, wo er über diese Hoffnung spricht, da spricht er noch die Lebenden an, das sind wir heute auch. Und er sagt, hey, wir freuen uns trotzdem auf die Wiederkunft Jesu. Und es gilt, bereit zu sein. Und ich möchte mal in dieses Kapitel 5, 1. Thessalonicher Kapitel 5 reingehen, weil Paulus dann da ansetzt und er spricht von den Zeiten und Zeitpunkten. Darüber braucht euch Brüder, brauche ich euch nichts zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, die Betrunkenen aber sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Paulus, er war Realist. Und Realist für Paulus bedeutete, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Aber wann er kommen wird, hey, das wissen wir nicht. Es gibt diese Zeichen, auf die wir achten können, auf die wir achten sollen. Aber das Entscheidende für uns Christen ist, dass wir wach sind. Dass wir das nicht verpassen. Und er gebraucht hier zwei Bilder in diesem Abschnitt, die uns auch zur Ermutigung und zur Ermahnung sind, geschrieben sind. Er spricht darüber, dass Jesus kommt wie ein Dieb. Habt ihr schon mal einen Einbruch miterlebt? Also vielleicht wundern sich manche, warum hat diese Kirche eine Alarmanlage? Ich verrate euch den Hintergrund, weil wir einen Einbruch erlebt haben hier. Und dieser Einbrecher, der hat sich nicht angekündigt. Der hat uns keine Nachricht hinterlassen, keinen Anruf mitgeteilt, sondern eines Morgens kam ich hier runter und hier war alles aufgebrochen. Unten die Türe, alle Türen hier in diesem Gebäude waren aufgebrochen, ein Sachschaden von 11.000 Euro und geklaut haben sie ein paar Kleinigkeiten irgendwie. Ein Dieb kündigt sich nicht an. Und das ist der Grund, warum bei uns eine Hausordnung besteht, die Türen abzuschließen. Jeder Mitarbeiter, der einen Schlüssel hat, weiß es. Hey, es ist wichtig, Haus, Tür, die Fenster, dass die gut verriegelt sind. Und dann am Ende wird die Alarmanlage angemacht. Warum? Hey, wir haben erlebt, dass ein Dieb hier eingebrochen ist und wir wollen es nicht nochmal erleben. In Zukunft rechnen wir damit, dass es solche Leute gibt, die einbrechen. Und Paulus, er benutzt dieses Bild und bezieht es auf die Wiederkunft Jesu. Rechnest du mit der Wiederkunft Jesu? Ist dein Haus bereit? Bist du dir bewusst, Jesus kommt wieder? Und es kann sein wie ein Dieb in der Nacht. Da gab es dieses ältere Ehepaar. Sie schliefen und plötzlich wachte der Mann auf und merkte, unten ist irgendwas in Gange. Und er ging die Treppe runter und tatsächlich waren da zwei Einbrecher. Und die zwei Einbrecher schauten ihn an. Er schaute sie an. Und er sagte, wartet kurz. Und sie sagten, worauf sollen wir warten? Auf meine Frau. Warum sollen wir auf deine Frau warten? Weil die wartet schon ihr ganzes Leben lang auf euch. Das darf sie nicht verpassen. Ihr lieben Freunde, hey, wir müssen rechnen. Wir sollen damit rechnen, dass Jesus plötzlich kommt wie ein Blitz. Dass es dunkel wird und dieser Blitz, wo Jesus erscheinen wird und da sein wird, wir sollen damit rechnen, uns bereit dafür machen. Ein zweites Bild, das Paulus hier gebraucht, ist dieses Bild der Wehen. Die Wehen einer schwangeren Frau, die ihr Baby erwartet. So, wir hatten ja jetzt ein paar Geburten wieder bei uns in unserer Family, Gemeindefamilie. Und wie schön ist es? Wie schön ist es? Ich freue mich immer, schwangere Frauen zu sehen. Und ich sag ihnen, wenn es passend ist, hey, du siehst richtig gut aus. Auch mit dem dicken Bauch, du siehst richtig gut aus. Manchmal bin ich schon in ein Fettnäpfchen getreten, wo ich dann fragte, hey, bist du schwanger? Und dann war es nicht der Fall und ich habe draus gelernt. Ich werde diese Frage erst stellen, wenn ich wirklich 100% sicher bin. Aber hey, wie schön ist es, wenn da Leben entsteht. Da entsteht was im Bauch einer Mutter. Und dann kommen diese Wehen und am Anfang verzögert und dann kommt es in der Häufigkeit mehr. Jede Frau, jede Mutter, ihr wisst, wovon ich hier spreche, ich kann da nur vom Hören sehen, mitsprechen. Und am Ende kommt dieses Baby raus. Das Baby ist da. Ich habe noch keine Frau erlebt, die sich nicht darauf vorbereitet hat. Und es ist schon auch interessant, so das mit zu erleben, wie sich ein Pärchen auf die Geburt vorbereitet. Da gibt's Geburtsvorbereitungskurse und wir Männer, wir sollen da lernen mitzuleiten. Und dann ist ein Koffer gepackt, eine Tasche gepackt, wenn es losgeht, dass man nicht erst dann anfängt zu packen. Und da läuft diese Vorbereitung, dass das Nestchen, das Zimmer hergerichtet wird. Da ist noch nichts da. Noch nichts geboren und trotzdem findet Vorbereitung statt. Und Paulus gebraucht dieses Bild und er sagt, wir sollen uns darauf vorbereiten. Wir sollen Teil des Lichtes sein in dieser Welt. Wir sollen uns vorbereiten wie eine Frau, die weiß, hey, da kommt ein Baby. Und das, was kommt auf unsere Welt zu, das ist die Wiederkunft Jesu, ihr lieben Freunde. Die Bibel spricht von diesem Tag des Herrn, der kommen wird, wo Jesus wiederkommt. Nicht der Weltuntergang, sondern Jesus, er wird wiederkommen. Ein dritter und letzter Punkt, den Paulus dann diesen Christen noch mitgibt, ist, seid wach. Seid nicht schlafend, sondern seid wach im Leben. In der Corona-Zeit ging ein Bild durch die Welt, und zwar in Indien wurden 16 Wanderarbeiter von einem Zug überfahren. Und zwar hatten die sich auf die Gleise gelegt und hatten dort geschlafen auf den Gleisen. Und ein Zug rollte drüber. Du fragst dich, hey, wie dumm kann man sein? Weiß nicht, wie die drauf waren, ob die noch ganz nüchtern waren oder keine Ahnung. Das Tragische ist, dass sie die Schienen sahen, die gelegt waren. Und sie dachten, hey, wir ruhen uns darauf aus, und sie waren eingeschlafen. Und ein Zug rollte drüber. Ihr lieben Freunde, es kommt ein Zug. Es kommt ein Zug auf unsere Welt. Der rollt. Jesus am Ende, er wird der sein, der dastehen wird. Und wo die Bibel uns wachrütteln möchte, ist, dass wir diesen Tag nicht verschlafen. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Paulus, er schreibt hier in Vers 10, Christus ist für uns gestorben, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Was ist das Kennzeichen? Woran kannst du es erkennen, ob jemand wach ist oder ob er geistlich schläft oder schon tot ist? Der Punkt, den Paulus setzt, ist, mit Christus zu leben. Mit Christus zu leben. Das ist diese Erweckung, die uns Christen kennzeichnen muss. Wir dürfen keine schlafenden Christen sein, sondern erweckte Christen, die mit Christus leben. Dann werden wir nichts verpassen. Dann wird uns nichts aus der Ruhe bringen. Dann wird uns nichts irgendwie verrückt machen können auf dieser Welt, sondern wir vertrauen diesem Jesus, weil wir mit ihm leben. Es gibt zwei Richtungen im Leben. Die eine Richtung ist weg von Jesus und die andere Richtung ist bei Jesus. Und ich möchte heute Morgen dir und uns allen diese Frage stellen, in welcher Richtung bist du unterwegs? Lebst du mit Jesus? Ist dein Alltag geprägt von dieser Beziehung, von dieser Verbindung mit Jesus Christus? Die Bibel sagt in Römer Kapitel 8, Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Von was lässt du dich leiten? Lässt du dich leiten von deiner Lust und Laune, von deinen Träumen, von Sorgen, Ängsten? Oder lässt du dich leiten vom Heiligen Geist? Die Bibel spricht darüber, dass der Friede Christi regieren soll in unseren Herzen. Ihr lieben Freunde, jawohl, es gibt die Politiker, es gibt die Regenten dieser Welt und sie regieren, aber sie regieren nicht meinen Glauben, sondern mein Glaube, den regiert Jesus Christus. Und er sagt, ich brauche mir keine Sorgen machen. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und es gilt, wach zu sein und seinen Auftrag zu erfüllen, hinzugehen in alle Welt. Und unsere Welt ist hier in Crailsheim, beginnt hier in Crailsheim, in unserer Nachbarschaft, in unserer Bekanntschaft, in unserer Arbeitswelt, wo du unterwegs bist. Wir wollen Menschen zu Jesus bringen, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Der Friede soll regieren in unserem Leben. Lebe mit Jesus. Ganz praktisch, wie lebst du mit Jesus, indem du dir Zeit nimmst für ihn? Und sag mir nicht, dass du keine Zeit hast. Wir haben alle 24 Stunden Zeit. Und wenn wir es nicht schaffen, in unserem Alltag Zeit zu nehmen für Jesus, dann leben wir nicht mit ihm, sage ich dir. Nimm dir Zeit für Jesus. Und wenn du Jesus liebst, liebst du dieses Buch. Und dieses Buch ist für dich nicht nur Geschichte, nicht nur Prophetie, sondern dieses Buch ist Gottes Wort für dein Leben, das dich füllt mit seiner Kraft, mit seinem Frieden, mit seiner Freude. Und ich möchte, dass wir aufstehen jetzt am Ende von diesem Gottesdienst, von dieser Predigt. Und du sollst leben. Du sollst leben bis in Ewigkeit. Leben mit Jesus. Und wir stehen jetzt heute Morgen hier in diesem Gottesdienst und ich weiß, dass du diesen Gottesdienst auch an dir vorbei rasen lassen kannst, vorbeigehen lassen kannst oder es für dich eine Zeit ist mit Jesus. Und es soll eine Zeit sein mit Jesus und deshalb lade ich dich ein, jetzt auch am Ende von diesem Gottesdienst, dass wir gemeinsam nochmal unsere Stimme erheben und dass du dir bewusst machst, Maranatha, dass du dir bewusst machst, es wird sein wie ein Dieb in der Nacht. Es wird sein wie die Wehen bei einer schwangeren Frau. Das Entscheidende ist, dass ich lebe, wach bin mit Jesus.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.